RD.
Allgemein finde ich bei uns in der Arbeit, ist es ganz viel atmosphärisch, was man nicht, vielleicht kann man es auch übersinnlich sagen, was so mit im Raum schwebt, wo man ganz, wenn man sich darauf einlässt, ganz viel fühlen kann.
Das ist irgendwie nicht greifbar, das macht was, also da liegt einfach was in der Luft.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Thorsten Otto.
Michaela Bayer und Sarah Loy, herzlich willkommen auf der blauen Couch. Freue mich sehr. Schön, dass ihr da seid.
Ja, wir freuen uns auch sehr. Vielen Dank.
Schön. Wir fangen mal ganz einfach an. Bitte vervollständigt folgende Zeile. Es tut mir leid, es gibt Dinge auf der Welt.
Die sind leider geil.
Das ist komplett richtig.
Es tut mir leid, doch ich muss leider gestehen, es gibt Dinge auf der Welt, die sind
leider geil.
Autos machen Dreck, Umwelt geht kaputt, doch eine fette neue Karre ist
leider geil.
Ich knabber an den Buntstift, Mama sagt, lass das doch.
Leider geil.
Die Aufregung weg.
Von Deichkind. Ja, habe ich euch die Aufregung jetzt genommen damit?
Das war ein fantastischer Einstieg.
Ja. Ich habe nämlich in der Vorbereitung gelesen, ihr beide seid Riesenfans von Deichkind. Und stimmt es, dass ihr euch da auch über Deichkind sozusagen angefreundet habt, kennengelernt habt, richtig?
Ja, also wir haben natürlich die Ausbildung gemeinsam gemacht, im Dritten Orden damals.
In München,
ja. Ja, genau. Und da waren wir allerdings eher halt Ausbildungskolleginnen und haben uns dann auf der Palliativstation wieder getroffen, 2016 dann im April, als du angefangen hattest. Und weil wir waren halt irgendwie gut im Kontakt, aber das war jetzt nicht so, dass auf einmal irgendwie gefunkt hätte gleich sofort. Und dann kam aber eben dieser Moment, wo wir beide realisiert haben, wir sind Deichkind-Fans, und dann war dieser Funke da. Und also wir sind irgendwie ein Arbeits-Ehepaar geworden, teilen uns ein Gehirn, und das war der Auslöser dann genau.
Ja, sehr, sehr schön erzählt, Sarah. Ela, wie war es bei dir? Also wart ihr schon mal gemeinsam auf dem Deichkind-Konzert dann auch?
Ja, sehr häufig.
Echt? Also ja, ihr seid so Hardcore-Fans?
Total. Also das war, glaube ich, eine der ersten Aktionen, die wir gemeinsam gemacht haben. Erst sind wir nach Wien gefahren, glaube ich, dann sind wir nach Dresden und Berlin gefahren. Und dann sind noch einige weitere gefolgt. Also das war so der richtige Start dann.
Das ist, kann ich mir vorstellen, für euch so ein bisschen der Ausgleich zu eurer sehr, sehr fordernden Arbeit auf der Palliativstation, oder?
Ja.
Also einfach komplett den Kopf freikriegen.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich finde das mit den perfektesten Ausgleich, weil der Kopf weg, also auch wirklich ausgeschaltet ist. Man kann sich auspowern, man hat so viel Euphorie dann im Körper während den Konzerten. Also das ist perfekt. Also ich habe auch schon mal gesagt, wenn das unser Workout wäre, wir wären super durchtrainiert, wenn wir das jeden Tag genau machen würden.
Ela, wer flippt mehr aus auf den Konzerten? Wer tanzt heftiger, du oder Sarah?
Beide, glaube ich. Sarah springt mehr und ich schrei mehr. Also die Texte können wir in- und auswendig.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, Sarah, ihr habt euch richtig kennengelernt, als ihr beide schon auf der Palliativstation gearbeitet habt in Großhadern. Wie kommt denn jetzt nun ein junger Mensch, der ja in der Regel noch nicht so viel mit dem Sterben, mit dem Tod zu tun gehabt hat, auf die Idee, ich werde jetzt Palliativpflegerin?
Eigentlich ist es bei mir durch die Ausbildung entstanden.
Zur Krankenpflegerin?
Ja, genau. Ich habe gemerkt, dass mir damals schon der Bereich in der Onkologie, also mit Krebspatienten, dass da irgendwie mein Typ, mein Charakter eigentlich perfekt gepasst hat, als jetzt bei chirurgischen Stationen. Das fand ich, ich habe eine sehr ruhige Art, ich habe sehr viel Geduld, ich habe die Möglichkeit, mich gut irgendwie zu den Patienten zu setzen und in Ruhe alles zu erledigen. Und auf der Chirurgie hat es nie funktioniert, weil da ist es einfach super getaktet. Es ist hektisch für mich, also vielleicht für andere nicht, aber für mich. Und man hat da wenig Zeit, wirklich intensiv mit den Patienten zu arbeiten. Und ich hatte dann eben in der Onkologie gemerkt, das passt für mich super. Und die Station hatte damals, wo ich war, ein Palliativbett gehabt auf der Station. Und da
also
ich
Palliativ, gemerkt, vielleicht muss man das gleich mal erklären. Mhm. Das heißt, wenn keine Heilung mehr möglich ist,
genau,
dann oder, wird palliativ behandelt.
Genau, oder Patienten keine weitere Therapie mehr möchten.
Okay.
Genau, das ist auch die Option.
Wie war es bei dir, Ela? Hast du dich auch gestresst gefühlt oder hast gedacht, das ist nicht das Richtige für mich auf anderen Stationen?
Ja, ich habe auch erst nach der Ausbildung auf einer Bauchchirurgie gearbeitet mit Schwerpunkt Darmkrebs und habe da aber auch sehr schnell gemerkt, dass es nicht dauerhaft funktioniert. Und wir hatten beide das Glück in der Ausbildung zur Krankenpflegerin, dass wir einen Wunscheinsatz hatten. Die Sarah war da auf der Palliativstation und ich war im Hospiz. Und da haben wir beide schon gemerkt, dass es irgendwie voll unser Ding ist. Jetzt waren wir aber natürlich erst, also ich war 19, du warst glaube ich 20.
Mhm. Super jung. Mhm.
Genau, mit Beendigung der Ausbildung, und da wurde uns von allen Seiten geraten, nicht gleich auf die Palliativstation zu gehen.
Das ist jetzt auch mein Gedanke gewesen oder vielleicht auch der Gedanke, den ganz, ganz viele äußern. Wie oft habt ihr schon gehört, also wie ungewöhnlich ist das denn? Also wie könnt ihr denn auf eine Palliativstation gehen, wo Menschen sterben?
Immer.
Das ist die spontane Reaktion.
Ja, in der Regel schon.
Ja.
Was ist eure Antwort?
Also ich, mittlerweile sage ich schon, dass das schon auch mitunter das Beste war, was mir passieren konnte, als Krankenpflegerin auch, weil ich glaube, ich wäre schon nicht mehr in der Pflege, wenn ich nicht auf die Palliativstation gegangen wäre, weil die Umstände, die auf der vorherigen Station waren und sehr, sehr häufig ja im Krankenhausalltag sind, die würde ich nicht mehr dauerhaft packen.
Was meinst du konkret damit, dass du jetzt einfach mehr Zeit hast für deine Patienten?
Absolut. Also so ganz konkret im Vergleich, auf meiner vorherigen Station hatten wir genau den gleichen Personalschlüssel, hatten aber 43 Betten, wovon so 39 meist belegt waren. Und auf der Palliativstation, wo wir jetzt sind, haben wir 10 Betten.
10 Betten?
Ja.
In diesem riesigen Klinikum Großhadern?
Ja.
So eine winzige Station. Das ist, ich weiß nicht, ob der Vergleich jetzt passt, aber eigentlich ist das tatsächlich dann ein Luxus für die Patienten, Patientinnen, aber auch für euch, oder?
Also es ist wirklich eine kleine Oase bei uns. Das kann man nicht anders benennen. Also für mich auf jeden Fall und für alle unsere Kollegen und sicher auch für viele Patienten, die erstmal natürlich sehr skeptisch sind und dann aber merken, boah, hey, ich habe ein Einzelzimmer, ich habe endlich die Ruhe, ich kann mein Fenster richtig weit aufmachen, ich kann auf den Balkon raus, was ich vielleicht seit Wochen nicht mehr wirklich konnte, an die frische Luft zu gehen. Ich habe genug Platz für meine Angehörigen, die zu Besuch kommen. Und es ist wirklich eine kleine Oase bei uns.
Es heißt aber auch für diese Menschen und eben auch für euch, die müssen sich mit ihrem bevorstehenden Ende auseinandersetzen, weil eben Heilung nicht mehr möglich ist oder sie weitere Behandlung ablehnen. Ihr müsst das aber auch. Auch wieder Klischee, da herrscht eine melancholisch bis depressive Stimmung. Das ist ja das, viele von uns haben Angst davor, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, haben vielleicht auch sogar Angst davor, sich sowas mal anzugucken. Wie ist es denn in der Praxis?
Die gibt es. Also es gibt manche Zimmer, da spürt man diese Traurigkeit enorm. Aber ich würde trotzdem sagen, korrigier mich, Ela, 70% ist es in den Zimmern eine wahnsinnig schöne, positive Stimmung.
Ja.
Und 100% bei uns im Team.
Wie kann das sein, Ela, dass da eine positive Stimmung ist? Für jemand, der, ja, wir alle müssen sterben, nur wir wissen nicht wann. Ja. Diese Menschen wissen vermutlich sehr, sehr bald.
Ja.
Wie kann es sein, dass die dem angesichts des Todes so positiv sind?
Ich glaube, dass die meisten Menschen, die sehr schwer krank sind und eine Therapie machen, wirklich unter einem enormen Druck stehen und auch die Zu- und Angehörigen, weil sie einfach im Kämpfen sind um ihr Leben. Und wenn sie dann auf unsere Palliativstation kommen und das akzeptieren, was die Situation ist und dass das Sterben kommt, merkt man sehr häufig, dass eine riesengroße Last abfällt und dass oft dann einfach nur noch das da ist, was wirklich relevant ist. Und das ist sehr, sehr häufig wirklich so die Liebe zu den Angehörigen, die schönen Momente noch auszukosten. Und da können wir als Palliativstation sehr, sehr viel leisten. Es gibt einen sehr, sehr schönen Spruch von der Hospizpionierin Cecily Saunders, die gesagt hat, es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben zu geben. Und ich habe das Gefühl, dass wir das sehr, sehr gut leisten können.
Und das Spannende ist ja, das kennt der eine oder die andere vielleicht auch, erst in so einer Krise, und das ist ja nun die ultimative Krise, wenn du weißt, du wirst sterben, verstehen wir oft, worum es geht im Leben oder worum es gehen könnte.
Ja.
Was hat es mit euch gemacht? Am Anfang, als ihr wahrscheinlich auch ein bisschen Schiss hattet, wie sind diese Leute, wie zieht mich das vielleicht runter? Als ihr gemerkt habt, das ist gar nicht so, sondern da ist sogar Lebensmut, da ist sogar eine Fröhlichkeit.
Also als ich auf die Palliativstation gekommen bin, war natürlich, glaube ich, auch viel Naivität mit dabei am Anfang, weil man sich das, glaube ich, jetzt vielleicht nicht so gut vorstellen kann. Natürlich war ich in der Ausbildung da, aber es ist noch mal was ganz anderes, wenn man dann natürlich da selbstständig als examinierte Pflegekraft arbeitet. Mich hat es nicht gewundert, dass die Menschen auch positiv gestimmt bei uns sind, Aber ich finde es bemerkenswert, wie viel ich eigentlich für mein Leben mitnehmen konnte, jetzt in den ganzen Jahren.
Da wollen wir gleich ausführlich drüber sprechen. Palliativpflege bedeutet ja nicht nur also Lebensverlängerung, sondern vor allem habe ich mir sagen lassen, dass die Menschen umsorgt werden von euch. Wie sieht das konkret aus?
Zum einen ist es so, dass wir ja, haben wir schon drüber gesprochen, einen besseren Personalschlüssel haben und damit einfach mehr Zeit. Und zwar zum einen für die Patienten und deren Zu- und Angehörige, aber auch für alles andere außenrum. Wir sind ein multiprofessionelles Team, also es gibt nicht nur Pflegekräfte und Ärztinnen und Ärzte, sondern es gibt auch Sozialarbeiterinnen, es gibt Psychologinnen, wir haben Atemtherapie, Physiotherapie, also alles, was einem Menschen helfen kann individuell. Die Menschen sind natürlich, die kommen mit unterschiedlichsten Problemen zu uns und ganz wichtig ist, dass man die Menschen einfach in ihrer Individualität sieht und einfach mal anschaut, was braucht dieser Mensch jetzt und sein Zu- und Angehörigen.
Das, was sonst ganz oft in der Pflege im Krankenhaus hinten runterfällt, wofür einfach keine Zeit ist, keine Menschen da sind.
Ja.
Das heißt, ganz runtergebrochen, Lebensqualität vor Quantität auch.
Ja. Genau.
Wie sieht die Qualität aus, wenn ich weiß, ich habe noch 3 Monate?
Die ist für jeden unterschiedlich. Also die einen sagen, sie wollen absolute Ruhe haben. Sie wollen am liebsten eigentlich die ganze Zeit einfach nur im Bett sein, genießen können, gar nichts machen müssen. Für die anderen schaut es wirklich so aus, dass ich regelmäßig meine Angehörigen da habe, dass jemand da ist zum Übernachten. Für die anderen ist es die ganze Zeit auf dem Balkon sein. Für die anderen ist es wirklich nochmal jeden Tag zu duschen. Für die anderen, das klingt total banal, dieses Duschen.
Diese aber, Kleinigkeiten.
Ja, genau, es sind wirklich
also die
Kleinigkeiten.
Die für uns Kleinigkeiten sind, die wir gesund sind.
Was für uns Alltag ist. Und ich glaube aber, was für alle der gemeinsame Nenner ist, ist dann auch Normalität. Dass sich viele einfach, Lebensqualität ist auch Normalität.
Was bedeutet Qualität für Menschen, deren Zeit eben absehbar ist? Und darüber habt ihr ein wirklich bemerkenswertes Buch geschrieben, ihr beiden. Am Ende zählt das Jetzt, was zwei Palliativpflegerinnen von Sterbenden über das Leben lernen. Warum habt ihr euch entschlossen, da ein Buch drüber zu schreiben?
Weil wir gefragt wurden.
So simpel ist es. Ja, aber wenn man gefragt wird, kann man immer noch sagen, tut mir leid, aber das ist nicht meins. Aber ihr wolltet eine Botschaft rüberbringen.
Ja.
Welche
also,
ist das?
Also wir haben ja auch den Instagram-Account elsa.palliative.care.
Wie viel? 87.000?
47.
47.000.
Und Follower.
Danach sind es jetzt dann 87.000 Follower.
Und weil wir einfach gemerkt haben oder weil wir mal als Trotz eine Reaktion irgendwie in die Öffentlichkeit bringen wollten, weil uns die ganzen Vorurteile sehr gestört haben, die auf uns ab und zu eingeprasselt sind.
Die da sind?
Wir lassen die Leute sterben, wir lassen die Leute verhungern, wir machen nichts mehr, wir schieben die Menschen nur noch in ein Zimmer. Und
halten nur noch Händchen.
Ja, also es ist hat alles nur Negatives, was überhaupt nicht stimmt, weil wir wirklich so viel leisten und so viel zurückgeben können für die Menschen. Und deshalb war es uns irgendwie auch wichtig, dann zu sagen, ja, wir wollen das Buch schreiben, damit wir nochmal eine Öffentlichkeitsarbeit machen können für diesen Bereich, der so wichtig ist für die Menschen, für unsere Gesellschaft, auch für die Medizin.
Was können wir alle denn, wenn man das vielleicht in einen Satz fasst, sofern das geht, von Sterbenden fürs Leben lernen? Das ist ja der Untertitel eures Buches.
Also tatsächlich würde ich sagen, der Titel trifft es ziemlich gut. Am Ende zählt das Jetzt. Und wir haben den Titel auch bewusst so gewählt, dass damit nicht nur das Ende als Lebensende gemeint ist, sondern auch so im Sinne von unterm Strich. Am Ende zählt das Jetzt. Und zwar jeder einzelne Moment, egal in welchem Lebensbereich man ist, den möglichst gut für sich gestalten und genießen zu können. Und das ist auch wieder super individuell.
Ja, das vergessen wir ja oft, weil wir in der Mühle drin sind und ständig auch noch darauf warten, dass irgendwas besser wird, noch was Tolleres passiert.
Ja.
Aber ich habe es ja vorhin schon angesprochen, wir brauchen meistens irgendwie so einen Tritt in den Hintern, zumindest, damit wir uns wirklich bewusst werden, die Zeit ist endlich, auch wenn du gesund bist, weißt ja nicht, wann es vorbei ist. Also nutze den Moment jetzt.
Genau.
Seid ihr beide denn da drin besser geworden oder konntet ihr das schon immer? Sarah, du lachst.
Also,
warum?
Ich würde für mich sagen, ich habe das sehr gut gelernt, weil ich nutze gerade wirklich sehr, sehr viel aus und die Ressourcen, die Möglichkeiten, die ich habe. Also ich bin die letzten Jahre, was für mich sehr, sehr viel bedeutet, sehr viel gereist und konnte alles verwirklichen, was ich mir vorgestellt habe. Was dann so ein bisschen manchmal runtergefallen ist, ist so der Alltag. dass man natürlich dann einfach viel arbeiten gegangen ist, viel gearbeitet hat noch neben der Arbeit, eben mit Instagram oder eben dem Buchschreiben. Aber doch, ich würde schon sagen, ich versuche jeden Tag wirklich so zu leben, auch wenn es sehr klischeehaft klingt, dass ich auf jeden Fall sehr stolz auf mich sein kann.
Das ist schön. Mhm. Ella, was ist deine wichtigste Erkenntnis, die du auch schon umgesetzt hast?
Also bei mir war es auch so, dass ich schon, wir sind jetzt beide, Sarah ist jetzt schon 10 Jahre auf der Station, ich bin jetzt bald 10 Jahre auf der Station. Ich würde sagen, so die ersten Jahre habe ich sehr viel gelernt, eben alles zu machen, was ich machen möchte im Leben, und habe aber auch schon sehr viele, ich habe sehr viele Weiterbildungen zum Beispiel gemacht, habe gesagt, okay, ich möchte das jetzt alles haben, was ich halt haben möchte, und habe aber jetzt auch vor allem die letzten 2 Jahre sehr arg gelernt, auch, dass es nicht nur darum geht, jetzt alles zu erreichen, sondern dass es auch darum geht, die Momente zum Leben, in dem ich mich auch mal erhole wieder.
Zum Beispiel auch zum Deichkind-Konzert
genau.
zu gehen und auszurasten.
Ja, genau. Oder auch zu Hause auf der Couch zu sitzen und Deichkind zu hören.
Oder so. Das heißt aber, ihr versucht, nichts aufzuschieben.
Ja.
Dazu neigen wir ja auch ganz oft im Leben, dass wir sagen, nee, irgendwann habe ich mal mehr Zeit.
Ja.
Im Zweifelsfall, wenn ich in Rente bin, und dann reise ich aber.
Ja.
Und dann kann es ja schon zu spät sein.
Ja. Ja. Das war auch, glaube ich, die Anfangsbotschaft, die ich von unseren Patienten mitbekommen hatte, wo viele weitere Gedanken daraus entstanden sind, weil wirklich viele Patienten zu uns gesagt haben, weil wir auch so jung waren, schieben Sie das nicht auf bis zur Rente. Das war mein größter Fehler. Ja. Das haben wir wirklich sehr, sehr oft gehört.
Ja.
Was sind denn noch so Sätze von Patienten, Patientinnen, die hängen geblieben sind bei euch, die sich eingebrannt haben, Ella?
Also schon auch sowas wie, lebt den Moment oder gesteht eure Liebe, seid ehrlich zueinander, seid nett, kümmert euch auch um die Zukunft, also um unsere eigene. Aber ich habe schon auch gelernt, dass man lebt ja auch immer so im Gedanken von, ja, was morgen ist, ist völlig egal, und das ist zu einem gewissen Grad vielleicht ganz gesund, auch das so zu leben, aber es geht schon darum, auch auf die Zukunft zu schauen von uns, aber auch von unserer Welt.
Das sagen euch, meistens sind es ja doch dann alte Menschen, die sterben werden, und die sagen euch, guckt auf eure Zukunft.
Ja, schon, und auch auf die Zukunft zum Beispiel unserer eventuellen Kinder mal, die wir haben, das habe ich schon häufig gehört, dass es halt einfach weitergeht, also die Welt dreht sich weiter, und das ist auch was die Menschen merken, wenn sie bei uns liegen oder sitzen oder wie auch immer, dass sie merken, wow, ich bin hier wirklich in so einer, wie so einer Bubble auf der Palliativstation, und draußen dreht sich die Welt aber total weiter.
Was bereuen denn Menschen bei euch auf der Palliativstation am Ende ihres Lebens am meisten, Sarah?
Tatsächlich Dinge nicht gemacht zu haben. Also,
das ist ja eigentlich ein Klischee, aber es ist so, oder?
Es ist wirklich so.
Dinge, die ich nicht versucht habe.
Ja, genau. Eben, dass wir gewartet haben bis zur Rente und dass ich nicht diese Reise eher gemacht habe, dass ich mir das und das nicht geleistet habe, dass ich mir keine Erholung gegönnt habe. Das war wirklich... Lieber bereuen Menschen etwas am Lebensende, als dass sie etwas nicht gemacht haben.
Wie ist es mit Fehlern, die Menschen gemacht haben?
Ich glaube schon auch, dass viele Menschen dann sehr viel offener auch eingestehen können, das war nicht gut von mir. Und wir erleben schon auch immer wieder, dass es Situationen gibt, dass es auch zur Versöhnung kommt. Und gleichzeitig geht das nicht immer, weil oftmals sind es Fehler oder auch Probleme, die schon vielleicht Jahrzehnte zurückliegen. Das können wir dann gar nicht alles so schnell auch oft aufwiegen wieder. Aber die Menschen sind da sehr offen und ehrlich dann auch vor allem, glaube ich, zu sich selber darüber.
Weil man ja nichts mehr zu verlieren hat, in Anführungsstrichen.
Genau.
Ja. Was mich, ich will nicht sagen überrascht hat, aber was ich ja schön finde eigentlich, dass ihr in eurem Buch auch schreibt, dass ganz viel Platz für Humor ist auf der Palliativstation. Es wird vielleicht auch den einen oder die andere überraschen.
Ja.
Wie äußert sich das? Also machen die Menschen tatsächlich Witze über ihren bevorstehenden Tod? Gibt es sowas?
Also ich glaube, das ist dein Thema.
Genau, ich habe das Kapitel geschrieben, weil es mir sehr wichtig ist, allgemein. Und man merkt schon auch, dass Humor ein Thema ist, was viele Menschen in ihrem ganzen Leben schon begleitet hat und was einfach vielen Menschen wichtig ist. Und dass nicht nur Traurigkeit da sein kann, das geht gar nicht. Und häufig entstehen auch solche Situationen sehr spontan tatsächlich, dass man zum Beispiel zu jemandem sagt, ja, wir gehen jetzt ins Bad, ich bringe sie jetzt hier schnell um die Ecke. Und dass man sich dann denkt, um Gottes Willen, was habe ich denn jetzt gesagt? Und die Situation ist mir schon passiert und der Mensch hat dann erst so, was, wie, jetzt hier gleich? So recht humorvoll auch darauf reagiert. Und dann kam es aber dazu, dass die Person später dann nochmal sehr ruhig geworden ist, in sich gekehrt ist und dann gesagt hat, ja, wie funktioniert es denn dann eigentlich mit dem Sterben? Also sterben die meisten Menschen so im Schlaf, im Bett oder wie ist das? Und dann ist Humor auch so ein bisschen, das hat dann so eine Schlüsselfunktion, vielleicht sogar schon fast zu schwierigeren Themen, die man sonst nicht so ansprechen kann.
Was sagt ihr denn auf so eine ganz konkrete Frage? Was passiert da, wenn ich sterbe?
Wir antworten ganz ehrlich, weil wenn Informationen fehlt oder die Unwissenheit über etwas macht, die Angst viel, viel größer, als wenn die Menschen wissen, was kann auf mich zukommen. Und dann kennen wir natürlich auch unsere Patienten und wissen, wie weit wir gehen können, wie wir das formulieren können am besten. Und dann ist es schon so, dass wir sagen, sie werden immer müder, der Körper wird schwächer, das und das passiert. Die Atmung wird irgendwann sich in Atempausen entwickeln, lauter solche Kleinigkeiten. Genau. Aber wir sagen auch, wir sind immer da, wir passen auf sie auf. Wenn das und das Symptom auftritt, was sie belasten könnte, haben wir Medikamente, die das auch beheben können.
Wie berührend sind denn diese letzten Momente für euch, die ihr das ja nun schon öfter erlebt habt? Und sind die immer ähnlich?
Also es gibt sehr, sehr, sehr schöne Situationen. Häufig nach Möglichkeit sind Angehörige auch zu Besuch. Es gibt viele Menschen, die sagen, sie möchten gern dabei sein, auch wenn die Patienten sozusagen das gesagt haben, sie möchten gerne, dass ihre Angehörigen dabei sind, versuchen wir schon den Moment abzufangen und auch wenn die Angehörigen noch nicht da sind, die anzurufen und zu sagen, wir haben das Gefühl, es könnte jetzt bald soweit sein, würden sie sich auf den Weg machen und viele kommen dann auch. Und dann ist es schon so, dass wir uns sehr zurückziehen. Also wir sind dann nicht im Vordergrund, sondern wir versuchen dann die Angehörigen, die da sind, bestmöglich zu unterstützen, indem wir sie ihnen das erklären, was gerade passiert. Also die Atmung verändert sich jetzt. Vielleicht hören sie ein Rasseln und so weiter. Das ist ganz normal. Also einfach zu erklären, was passiert und da zu sein. Und wenn Angehörige vielleicht nicht kommen können, machen es auch wir so, dass wir dann uns dazusetzen, eine bestimmte Zeit. Ich mache es meistens so, dass ich das auch zu den Menschen sage. Also wir sprechen mit den Menschen, egal in welchem Zustand sie sind, auch wenn sie im Sterbeprozess sind und auch nach dem Sterben noch. Und ich denke mir, oder wir denken uns, da bricht uns kein Zacken aus der Krone, aber der Mensch nimmt es vielleicht wahr oder einfach nur, dass jemand da ist. Und sagt dann aber auch, ich bleibe jetzt so und so lang bei Ihnen, ein paar Minuten oder so. Oder Ihre Tochter kommt, die ist auf dem Weg, kommt in 20 Minuten, ich bleibe jetzt mal da. Sagt dann aber auch, ich gehe jetzt raus, jetzt sein, würden Sie alleine sein. Und wir haben schon das Gefühl, dass die Menschen so ein Stück weit den Moment vielleicht auch für sich mitentscheiden können, wann sie sterben.
Wie besonders, Sarah, ist dieser Moment? Was macht es mit dir als Palliativpflegerin, wenn du dabei bist, wenn ein Mensch seine letzten Atemzüge hat?
Also es ist, das Adrenalin steigt schon in dem Moment auch, weil man nicht weiß, wie reagieren Angehörige, wie reagiert vielleicht nochmal der Patient so in den letzten Minuten. Aber es ist schon, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon eine Ehre, auch mit dabei sein zu können.
Aber spürt man, da passiert jetzt was ganz Besonderes?
Ja, also es ist allgemein, finde ich, bei uns in der Arbeit oder in unserem Bereich, ist es ganz viel atmosphärisch, was man nicht, vielleicht kann man jetzt auch übersinnlich sagen, was so mit im Raum schwebt, wo man ganz, wenn man sich darauf einlässt, ganz viel fühlen kann. Und im Moment des Sterbens, ich finde, Ela, da hast du irgendwie so einen schönen Begriff, du spürst du irgendwie so eine Minute war das, gell, wo irgendwie alles so still ist auf einmal.
Also ja, wirklich, dass man das Gefühl hat, hier passiert gerade was. Also es liegt was in der Luft, das ist irgendwie nicht greifbar. Aber ich finde, man merkt auch, wenn man auf Station kommt und man sieht, es brennen ein paar Kerzen. Also wir stellen Kerzen vor die Zimmer der Verstorbenen. Das macht was. Also da liegt einfach was in der Luft.
Aber das ist nicht gruselig, also Nein. Wenn ich euch richtig verstehe. Es ist besonders, aber eher sogar, kann man sagen, schön?
Ja, also es ist was ganz Intimes für Patient, Angehörige und auch für uns. Aber zum gewissen Grad schön, aber natürlich auch traurig, weil es einen Verlust beinhaltet. Ja.
Spürt ihr in dem Moment, wenn ihr dabei seid, also der Mensch ist jetzt weg?
Ja.
Das ist nur noch eine leblose Hülle?
Ich finde, man kann das manchmal auch wirklich richtig sehen, wenn man bei einem Patienten ins Zimmer kommt und man mag vielleicht erst ein paar Minuten vorher drin gewesen sein und der Mensch hat noch gelebt und man kommt rein und man merkt, jetzt ist der Mensch verstorben. Mhm. Er sieht ein bisschen anders aus Oftmals sind Menschen, sehen so ein bisschen wächsern dann aus, auch von der Haut. Und man hat das Gefühl, in diesem Körper ist jetzt nicht mehr das Leben drin. Manchmal hat mich schon das Gefühl, da ist noch was da. Wir öffnen auch zum Beispiel dann die Fenster, weil das so symbolisch dafür ist, dass die Seele frei fliegen kann. Und ich habe schon manchmal das Gefühl, wenn man jetzt kurz nach dem Versterben reinkommt, dann sieht man, der Mensch ist verstorben, aber man spürt noch was im Zimmer. Und dann richten wir den Menschen ja her, waschen nochmal, ziehen was Frisches an und so weiter. Und wenn man dann nochmal reingeht, ein, zwei Stunden später einfach nochmal schaut, merkt man oft, jetzt ist es weg. Jetzt ist es irgendwie
das ist
weg.
Ja. Super spannend. Ja, super spannend. Ja?
Also manchmal macht man auch die Tür auf und merkt schon direkt, ohne den Patienten gesehen zu haben, da ist, hat sich was verändert. Und manchmal, das möchte ich damit noch anschließen, zum Beispiel im Nachtdienst, wenn alles wirklich ruhig ist und still ist, weil nicht irgendwie viele andere Berufsgruppen noch da sind. Manchmal sitze ich dann im Stützpunkt, also in so einem Büro, und habe das Gefühl, jetzt muss ich in dieses Zimmer schauen. Also natürlich weiß ich, ich habe einen sterbenden Patienten, den ich betreue. Und ja, dann auf einmal durchschießt mich irgendwas in meinem Körper und ich denke mir, jetzt muss ich in dieses Zimmer schauen. Ja. Und dann gehe ich in dieses Zimmer und derjenige ist verstorben.
Als das passiert ob mich, öfter.
Als ob mir derjenige irgendwie ein Zeichen gegeben hat.
Da muss ich fast erzählen. Also wirklich, die Situation gab es vor ein paar Tagen. Ich war nicht aktiv dabei, aber es ist in der Übergabe erzählt worden, dass die Kolleginnen in der Übergabe saßen und dann hat eine der Kolleginnen, die Sari, die hat so geschüttelt und die hat dann so gesagt, boah, jetzt hat mich der Tod geschreift, das sagt man wohl so. Sie hat das so gesagt und nach der Übergabe sind sie in das Zimmer von einem Herrn gegangen und der war verstorben.
Das ist aber schon ein bisschen gruselig jetzt. Da hat mich der Tod gestreift. Das schüttelt es mich auch gleich.
Ja.
Und hoffentlich ist es noch nicht der Tod in dem Moment. Es sind ja leider nicht immer nur alte Menschen, die sterben.
Ja.
Wie schrecklich ist das oder wie wütend macht euch das vielleicht auch, wenn Kinder sterben, wenn man denen nicht mehr helfen kann? Und auch das erlebt ihr ja auf einer Palliativstation. Wie geht ihr damit um?
Also ich hoffe, das klingt jetzt nicht irgendwie, dass ich, wenn ich sage, es macht mich nicht wütend, also es macht mich einfach wirklich sautraurig. Also es ist wirklich furchtbar. Aber wütend finde ich ein bisschen schwierig, weil wir können an der Situation nichts ändern. Das ist irgendwie das Leben, das menschliche Leben. Mich macht es einfach nur wirklich traurig. Und es ist furchtbar, dass es junge Menschen betrifft, die noch so viel Zeit gehabt hätten können.
Hätten haben müssen.
Ja, hätten haben müssen. Das trifft es besser. Und wir haben in letzter Zeit wirklich sehr, sehr viele junge Menschen, also wirklich deutlich junge Menschen ab 18 bis 20 betreut. Aber ich muss auch dazu sagen, diese Begleitungen, die sind natürlich, die kosten auch viel Energie, aber in irgendeinem Faktor sind, weiß ich nicht, wie das ausdrücken soll, sind sie schön, weil die auch nochmal ganz anders intensiv sind als die Betreuung mit älteren Menschen.
Wie nehmt ihr das mit nach Hause, beziehungsweise wie verarbeitet ihr das? Habt ihr da Supervision, gerade bei solchen krassen Geschichten oder noch krasseren Geschichten?
Ja, wir haben zum einen die Möglichkeit, regelmäßig Supervision zu nutzen. Zum anderen muss ich echt sagen, also ich habe die Sarah und auch andere Kolleginnen, mit denen ich wirklich da einfach sehr offen über alles sprechen kann. Und wir haben auch regelmäßig die Möglichkeit, dass wir so Fallbesprechungen machen. Also wir sehen jetzt unsere Patientinnen und Patienten nicht als Fall, aber so ist halt einfach der Begriff, wo wir dann das nochmal aufarbeiten. Was war genau für wen jetzt besonders schwierig? Wie können wir das vielleicht auch in Zukunft besser gestalten? Das ist schon sehr hilfreich. Und ich muss aber sagen, dass das auch so eine Einstellungssache ist. Also tatsächlich habe ich nicht das Gefühl, dass wir ganz oft Supervision oder sowas brauchen, sondern es ist eine Einstellungssache. Und ich glaube, wir sind, oder ich kann nur für mich sprechen, ich bin mir extrem bewusst darüber, dass unsere Medizin in Deutschland und auch in unserem Klinikum so weit fortgeschritten ist, dass ich mir zu 100% sicher sein kann, dass dieser Mensch alle Möglichkeiten bekommen hat, die er oder sie bekommen kann, um gesund zu werden. Und wenn das nicht mehr da ist und dieser Mensch dann zu uns kommt, dann ist es so, dass man auch sagen kann, es ist alles passiert und jetzt geht es um Sterben. Und das Sterben ist auch ein Fachbereich in der Medizin. Das ist nicht einfach nur, Das ist einer der Vorurteile, den ich ganz
schlimm finde. Das ist nicht nur Händchen halten am Schluss.
Genau, und vor allem der Satz, wir können nichts mehr für sie tun. Das impliziert ja schon, die Palliativstation, die machen nichts mehr. Und das stimmt einfach nicht. Und die allermeisten Menschen merken das dann auch, wenn sie zu uns kommen. Und dieses Bewusstsein eben, es ist alles getan worden, hilft mir schon sehr, damit im Frieden zu sein, dass dieser Mensch jetzt bei uns ist.
Jetzt seid ihr beide Anfang 30, ne?
Ja.
32, 31.
Mhm, ja.
In dem Alter haben Menschen gerade vielleicht mal eine Familie gegründet, denken drüber nach, sind gerade, wenn sie studiert haben, zum Beispiel in den Beruf eingestiegen. Viele leben aufs Wochenende hin, um Party zu machen. Aber die wenigsten beschäftigen sich wirklich mit dem Sterben, mit dem Tod. Wie ist es in eurem Freundeskreis? Wenn ihr mit denen drüber redet, verstehen die, was ihr tut? Finden die es komisch? Habt ihr manchmal das Gefühl, ihr seid denen um Lichtjahre voraus?
Also am Anfang war es, glaube ich, für viele komisch und hatten schon Berührungsängste. Aber mit den Jahren wurde das, würde ich jetzt behaupten, für uns beide, für alle komplett normal. Dass wir in diesem Bereich arbeiten, dass wir über unsere Arbeit erzählen, dass wir wie ein ganz normales Gespräch auch über den Tod und Sterben reden, das ist für viele komplett normal.
Das macht ihr auch mit euren Freunden?
Ja. Ja.
Und die lassen sich drauf ein?
Ja.
Also
die mussten. Sonst wären sie keine Freunde mehr.
Genau.
Nein. Also es kam am Anfang immer super viele vorsichtige Nachfragen. Wie war dein Dienst? Ist jemand gestorben? Und durch diese leichten Einstiege, also ich habe natürlich dann auch nicht alles ins Detail erzählt, das mache ich mit der Ela, aber habe ich das erzählt und berichtet und dann wurde es immer mehr. Es wurde immer mehr Normalität, je mehr man darüber gesprochen hat. Auch wenn es erstmal nur eine Frage war in einem Monat, dann wurden es aber zwei Fragen im Monat. Es wurde immer mehr und immer mehr Normalität für alle.
Ja.
Ihr habt was gemacht, was ich großartig finde, nicht nur dieses Buch geschrieben, sondern vor allem auch einen Instagram-Account, einen wirklich tollen Auftritt. Sag gerne, wie er heißt.
Elsa.palliativ, also auf Englisch palliative.care.
Mit fast 50.000 Followern. Worüber wird da kommuniziert? Was sind das für Menschen, die euch folgen?
Tatsächlich ist es so eine bunte Mischung aus Menschen. Zum einen sind es Kolleginnen und Kollegen aus dem Gesundheitsbereich, also Krankenpflegekräfte, auch Ärztinnen, Ärzte, Sozialarbeiter, alles Mögliche, die sich für den Bereich interessieren. Also nicht nur die schon in dem Bereich arbeiten, sondern auch interessiert sind oder auch sich so ein bisschen Tipps suchen für ihren Alltag in der Klinik. Es sind schon viele selbst betroffene Menschen, würde ich sagen, zum einen als Patient oder Patientin, aber auch als Zu- und Angehörige sehr häufig. Und das sind auch einige der Nachrichten, die uns dann oft erreichen, auch die wirklich sagen, hey, ich bin auf euren Account gestoßen, mein sowieso Mann, Frau, Mutter, Vater hat die und die Erkrankung und ist in dem und dem Zustand, ich weiß jetzt nicht, was wir tun können, ich bin da drauf gestoßen, habe da jetzt ganz viel durchgelesen und das ist sehr schön, dass wir da auch merken wirklich, dass das einen Mehrwert hat. Also unsere Beiträge sind so eine Mischung aus Aufklärung, so ein bisschen unsere Erfahrungsberichte, was wir so erleben, was wir auch lernen eben für unser Leben und auch was halt so los ist bei uns auf der Station.
Und da ist ja nicht nur das Sterben angesagt, sondern wenn ich richtig informiert bin, wurde auch schon geheiratet bei euch auf der Station.
Ja.
Also das ist, finde ich, schon sehr speziell.
Ja, wir haben die Möglichkeit, weil wir noch einen großen Raum haben, wir nennen das Wohnzimmer und da ist ein großer Tisch mit ganz vielen Stühlen. Also es wurde geheiratet, es wurde Geburtstage gefeiert, Weihnachten gefeiert mit der großen Familie. Also es ist so viel Leben bei uns auf Station und das ist einfach so schön.
Es klingt jetzt vielleicht für manche ein bisschen seltsam, wenn auf der Palliativstation gefeiert oder geheiratet wird. In anderen Kulturen wäre sowas völlig normal,
ja.
Wo ganz anders mit dem Sterben umgegangen wird. Glaubt ihr, das kriegen wir auch hin? Natürlich ist es in unserer Kultur schwierig, aber dass wir vielleicht das Sterben, den Tod ein bisschen mehr einbeziehen ins Leben, weil er nun mal dazugehört?
Das ist unser Ziel.
Sind wir da auf einem guten Weg? Das ist euer Ziel.
Ja. Das ist unser Ziel, weil das Sterben passiert einfach. Also es ist ja Tatsache, dass jeder von uns sterben wird. Und
keiner kommt hier lebend raus.
Genau, keiner kommt hier lebend raus und wir müssen alle auch wahrscheinlich früher oder später jemanden begleiten im Sterben oder zumindest loslassen. der gestorben ist aus unserem Umfeld. Und das ist einfach eine wahnsinnige Hilfe, wenn man sich damit auseinandersetzt, am besten schon vorher und da offen ist in dem Thema.
Aber ich finde auch, also ich glaube, unsere Generation fängt gut damit an, offener über das Thema auch zu reden. Und ich finde auch, muss ich ehrlich sagen, die Veränderung auch von Bestattungsinstituten eine schöne Entwicklung, weil viel mehr möglich gemacht wird, dass es eben nicht nur so eine ganz einfache Trauerfeier ist, sondern es gibt Trauerredner mittlerweile, es gibt irgendwie Angebote, dass man eben das mehr feiern kann, in Anführungszeichen, dass es eben nicht nur diesen einen Standard gibt, der Sarg wird irgendwie in die Erde gelassen und fertig und es wird eine traurige Musik gespielt, sondern es gibt viel mehr Möglichkeiten. Die Leute lassen sich viel mehr auf verschiedene Ideen ein mit Ritualen und da kann auch Ela am besten davon sprechen.
Du bist Trauerrednerin,
ja,
ne?
Genau. Ja, nebenberuflich.
Wie läuft das ab? Also erwarten die Menschen von dir, dass du da angemessen schwere Worte findest oder ist es komplett dir überlassen? Kannst du da fröhlich sein? Kannst du auch mal einen Witz machen sogar?
Ja, ja. Also mir ist es sehr, sehr wichtig, da wirklich individuell zu sein, dass es für die Menschen einfach passend ist, dass es für den Menschen, der verstorben ist, auch zutrifft. Ich will da kein 0815 immer die gleiche Rede, nur mit einem ausgetauschten Namen, wie ich es leider schon selber manchmal erlebt habe bei anderen.
Kann man ja offen drüber reden, wie es manchmal in der Kirche immer noch ist.
Ja, ne? Danke. Und das möchte ich auf gar keinen Fall. Also mir ist ganz wichtig, den Menschen, der gestorben ist, in Anführungsstrichen kennenzulernen. Also über ein Gespräch mit den Angehörigen. Und ich hatte das auch schon zweimal, dass ich die Person noch kennengelernt habe. Einmal im Hospiz und einmal bei der Person zu Hause mit der Ehefrau jeweils. Und es war so schön, diesen Menschen kennenzulernen. Es war beides mal ein Mann und die Frauen haben mich praktisch angeschrieben und sind auf mich gekommen. Und dann war das so total schön, diesen Menschen wirklich kennenzulernen. Und wenn das nicht mehr möglich ist, ist es mir wichtig, das eben durch die Angehörigen zu tun, auch zu sehen, auch welche Ecken und Kanten hatte dieser Mensch vielleicht. Was ist so ein typischer Spruch oder was könnte man da so mit einbringen? Und das ist auch so, dass das in den Trauerfeiern, ich mag das so gern, traurig sind die Menschen von alleine. Aber ich finde es so schön, wenn man da steht und eine Rede hält und die Menschen fühlen sich da ergriffen. Die sehen den Menschen vor sich und lächeln vielleicht oder lachen sogar kurz.
Weil sie schöne Erinnerungen verbinden können mit diesem Menschen, der gestorben ist.
Genau. Und
dafür sorgst du als Trauerrednerin. Für die uns vielleicht gerade zuschalten, ihr beide arbeitet eben auf der Palliativstation in Großhadern. Seid beide noch super jung, mit Anfang 30. Würde gerne noch so ein bisschen verstehen, wie das auch in eurer Kindheit war. Ihr seid ja sehr unterschiedlich sozialisiert, ne? Ela, du kommst vom Tegernsee?
Genau, vom Schliersee.
Vom Schliersee, Entschuldigung. Vom Schliersee. Ja, um Gottes Willen. Vom Schliersee.
Vom Oberland.
Vom Asen-Oberland. Du bist auch da aufgewachsen, Sarah. Du bist in Dresden geboren, glaube ich.
Ja, genau.
Und dann aber auch in Oberbayern später aufgewachsen. Mhm. Habt ihr zu Hause jemals über den Tod gesprochen in eurer Kindheit? Habt ihr irgendwelche Erlebnisse mit dem Tod?
Also für mich, in meiner Familie, in Erinnerung war das komplett normal. Also es wurde echt am Esstisch gesprochen von Anfang an. Also für mich war das immer, ich hatte nie eine schlechte Assoziation mit dem Tod, weil es immer gefühlt normales Verhältnis im Gespräch war. Meine Eltern, also meine Oma oder meine Mama hat immer gesagt, ah ja, das ist der gestorben. Und meine Mama so, ah ja, echt, okay, und wie geht es der Familie und so. Also es war eigentlich ein ganz normales Gespräch. Ohne dass man gesagt hat, na, also da reden wir jetzt nicht drüber, das gehört jetzt nicht an den Esstisch. Das war immer ein Gespräch.
War das bei dir auch so, Ela?
Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht so erinnern. Ich glaube, bei mir gab es in der Kindheit gar nicht so viele Situationen, aber ich glaube, dass wir da schon sehr offen auch drüber gesprochen haben, wenn es soweit war. Und ich bin seit jeher immer mit meiner Familie und dann später auch mit meiner Mama immer in ihre Heimat nach Unterfranken gefahren, vor allem dann an Allerheiligen. Das ist jetzt so unser Ritual geworden, wo wir dann immer ans Grab meiner Großeltern gehen, also wirklich schon immer eigentlich. Und das war auch total normal. Das
war für die oder für euch war das nie was Gruseliges?
Nee.
Oder was man wegschiebt, worüber man nicht spricht?
Nee.
Wann habt ihr euren ersten Toten gesehen?
Bei mir war das in der Ausbildung. Also 2014 ungefähr. Ah, 2011.
Bei mir war es tatsächlich in meinem allerersten Praktikum im Krankenhaus, da war ich glaube ich 14. Da ist an meinem allerersten Tag jemand gestorben, aber das war auch mit Reanimation und so weiter. Und danach durfte ich aber nochmal in das Zimmer gehen und das war also höchst interessant.
War kein Schock, dieser erste Tote?
Nee, irgendwie für mich ist es so, dass das so was Friedliches hat, jemanden Verstorbenen zu sehen, auch bei uns auf der Station. Wir haben schon sehr viele Menschen gesehen, die verstorben sind und die allermeisten schauen so friedlich aus, dass es für mich also einer der Dinge ist, da wo ich mir denke, das ist eigentlich schön. Also ich habe letztens zu meiner Kollegin gesagt, ich glaube, ich habe manchmal mehr Angst vorm Leben als vorm Sterben oder
hast
vom
du
Tod
gesagt?
Sein. Ja, weil im Leben so viel Schlimmes ja passieren kann und ich auch so viel Angst habe, dass schlimme Dinge passieren. Und das Sterben, dieser Frieden, den ich da sehe an den Menschen, das ist eigentlich so eine ganz große Hoffnung, dass wenn das passiert, dann ist halt gut.
Das ist eine Wahnsinnsaussage, speziell aus meiner Sicht jetzt von einer 31-jährigen Frau. weil das hat ja nichts damit zu tun, dass du in irgendeiner Weise lebensmüde wärst,
nee,
oder so,
gar
sondern
nicht.
Du bist ja ein optimistischer, lebensfroher Mensch und sagst trotzdem, du hast da keine Angst davor. Diese Erfahrungen auf der Palliativstation mit vielen Sterbenden ja inzwischen hat bei euch dazu geführt, dass ihr keine Angst vom Tod habt, vom Sterben?
Sarah? Auf keinen Fall. Und ich glaube, bei mir gab es einen Punkt, wo ich genau sagen kann, ab da hatte ich keine Angst mehr. Und das war die Situation, als ich jemanden Verstorbenen gesehen habe, der gelächelt hat. Also es gibt wirklich Menschen, die nach dem Versterben ein kleines Lächeln haben. So ein ganz, also wirklich ganz winzig, aber man kann es erkennen. Und da dachte ich mir, das kann nur schön sein danach.
Ja. Also, die vorher nicht gelächelt haben, aber die, nachdem sie dann gestorben sind, nachdem das Leben aus dem Körper gewichen ist, lächeln.
Ja, also wirklich, und das würden alle unsere Kollegen bestätigen, also das gibt, dass Menschen nach dem Versterben ganz leicht lächeln.
Einfach völlig entspannt, friedlich da liegen, so wie man es sich wünscht eigentlich.
Ja. Worum geht's jetzt nach eurer langjährigen Erfahrung am Ende des Lebens? Was ist es, was wirklich bleibt, woran ich mich erinnern will, wenn ich weiß, jetzt geht's zu Ende? Sind es die Begegnungen mit anderen, mit sich selbst? Was ist es?
Also das ist sehr kitschig jetzt meine Antwort, aber ich würde sagen, es geht schon so ein Stück weit um Liebe. Und zwar nicht um Liebe jetzt nur so im klassischen Sinne gegenüber seinem Partner oder so, sondern um das Gefühl, Teil eines Ganzen gewesen zu sein, um Verbindung eigentlich. Genau, Verbindung ist, glaube ich, ein besseres Wort. Verbindung zu seinen Zu- und Angehörigen, zu Verbindung und auch Liebe für sich selbst, für sein Leben. Eine Dankbarkeit für das, was man erlebt hat, was alles schön war. Also das ist, glaube ich, für mich so der Stichpunkt. Liebe und Verbindung, oder? Liebe und Dankbarkeit, wie auch einer meiner Kapitel lautet.
Sarah, möchtest du noch was hinzufügen?
Nee, ich finde diese Verbundenheit irgendwie zu Personen und zu sich selber. Dass ich weiß, ich habe mein Leben so gelebt, dass ich glücklich bin.
Dass ich nichts verpasst habe und dass ich jetzt den nächsten Schritt machen kann.
Habt ihr jemals einen Sterbenden oder eine Sterbende erlebt, die gesagt hat, ich hätte gerne mehr Geld verdient, mehr gearbeitet, mehr Erfolg gehabt?
Nee, kein einziges Mal. Also es gibt niemanden, der gesagt hat, hätte ich mehr Geld gehabt, und ich habe auch noch niemanden erlebt, der gesagt hat, ich hätte mehr arbeiten sollen. Eher genau andersrum, ich hätte weniger arbeiten sollen.
Ich hätte mehr Zeit mit der Familie verbringen sollen.
Mehr Zeit für Momente und Erinnerungen zu schaffen, das sind die meisten, das sagen
mehr Geld ausgeben eher schon fast, also mehr das Leben zu leben, auch wenn man reisen möchte, zu reisen und nicht alles nur horten. Das ist schon auch, ich bin schon auch Mensch, mir ist wichtig auch zu sparen, sich für Sicherheit zu sorgen für die Zukunft, aber auch damit ich dann auch das gut leben kann. Ich glaube, wenn ich jetzt wüsste, ich würde sterben, würde ich alles ausgeben.
Nix für die Erben.
Gar nichts.
Ihr beiden, großes Vergnügen, dass ihr da seid. Ich habe schon lange nicht mehr so viel dazugelernt in einer Stunde Blaue Couch wie heute. Bin sehr dankbar dafür. Wünsche euch alles Gute.
Danke.
Dankeschön.
Weiterhin frohes Schaffen, kann man das sagen. Frohes Schaffen auf der Palliativstation. Und sag sehr gerne nochmal euer tolles Buch. Am Ende zählt das Jetzt, was zwei Palliativpflegerinnen von Sterbenden über das Leben lernen. Und vor allem, was wir alle davon oder von euch lernen können. Vielen herzlichen Dank, Sarah.
Dankeschön.
Und Ela.
Dankeschön. Vielen Dank, dass das Thema Aufmerksamkeit bekommt.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben, wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.